Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot. Mein Name ist Lars und heute habe ich wieder eine neue Episode von Frag Codebrot für dich. Das ist ja das monatliche Format oder ich hoffe zumindest monatliche Format, in dem ich Fragen aus der Community beantworte. Wenn du eine Frage hast, die vielleicht ein bisschen umfangreicher ist, dann kannst du auf der Webseite schauen. Da habe ich eine E-Mail-Adresse, an die du die Frage senden kannst und auch noch so ein paar Themen, die ich gerne noch so dazu hätte von dir, damit ich besser auf die Fragen antworten kann, also ein bisschen Kontext dafür bekomme. Heute habe ich 6 Fragen ausgesucht, es waren wesentlich mehr, aber ich habe es versucht, ein bisschen zusammenzudrücken, wo es auch kleine Überschneidungen gibt. Und die ersten, ich schaue mal gerade ganz kurz, genau, die ersten 3 Fragen beziehen sich auf das Video vom Anfang des Monats, wo ich ja über den Developer Survey von Stack Overflow gesprochen habe. Da gab es so ein bisschen was, wo ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr so Rahmen ringsherum geben kann. Erste Frage, die ich dazu bekommen habe, ist folgende, die ist super kurz, aber super gut. Warum verdient ein Full-Stack-Developer weniger als ein Backend-Developer? Und das ist eine super mysteriöse Frage. Ich habe die letzten Tage versucht, es ein bisschen rauszufinden. Es gibt erstmal online keine vernünftige Begründung dafür. Ich gebe dir die Kombination aus 2 Dingen, die ich vermute, die da passieren. Zum einen der Arbeitgeber. Ich habe in einem der Videos, wo ich über die Unternehmensform berichtet habe, erzählt, dass eben große Firmen sich auch leisten können, Spezialisten einzustellen und in kleineren Firmen hat man im Regelfall Allrounder. Bedeutet auch, in kleineren Firmen wird im Regelfall weniger Lohn gezahlt, in großen Firmen wird mehr Lohn gezahlt. Eine meiner Vermutungen wäre, dass eben die Leute, die rein Backend-Development betreiben, im Regelfall bei Unternehmen sind, die sich es leisten können, Spezialisten zu haben, dementsprechend eben, die sich rein aufs Backend konzentrieren und diejenigen, die Fullstack haben, in der Regel ja an kleineren Firmen arbeiten und dann weniger Lohn zahlen. Das ist jetzt so eine Richtung, eine Theorierichtung. Und die andere ist natürlich die Programmiersprachen. Jemand, der sich rein aufs Backend spezialisiert, wird natürlich Zugang zu den, wie wir gesehen haben, es gibt höher bezahlte Sprachen, zu diesen höher bezahlten, anspruchsvolleren Sprachen haben. Viel, viel mehr als ein Fullstack, der ja nun im Regelfall einen Teil seiner Zeit, sondern mindestens ein Drittel, auch im weniger gut bezahlten Frontend-Bereichen, in Frontend-Sprachen unterwegs ist. So, das wäre so das andere. Also eben die Sprachen und die Firmengröße. Aber eine richtig fundierte, am besten noch irgendwie wissenschaftlich fundierte Antwort kann ich dazu nicht geben. Das ist so best, was ich machen kann. Und Spezialisierung generell, eben Backend-Spezialisierung, finde ich eigentlich eine gute Sache. Ich würde auch eher Richtung Backend langfristig schauen, weil es dir ein bisschen mehr die Architekturthemen gibt. Aber eben sehr subjektives Ding, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Okay, 2. Frage ist auch wieder zum Developer Survey. Die ist ein bisschen gestolpert, Kraut und Rüben. Es geht im Endeffekt in der Frage darum, dass die Löhne, auch wenn sie hoch sind teilweise, sei besonders bei den Backend-Entwicklern, wie es sein kann, dass Leute trotzdem bei so hohen Löhnen die Jobs ablehnen. Und hier ist das Beispiel genannt worden, dass eben die Person sagt, ich kenne ein Unternehmen, das sucht händeringend Entwickler und wir hatten neulich jemanden, dem wir ohne zu zucken 80.000 angeboten haben, aber es kam kein Verhältnis zustande, kein Arbeitsverhältnis nehme ich an, weil die Person woanders noch mehr bekommen hat. Frage, hast du Erfahrungen dieser Art auch schon gemacht? Kennst du ähnliche aktuelle Geschichten? Das kenne ich tatsächlich und das ist momentan auch ein Riesending. Also es ist wirklich so, dass immer noch sehr, sehr viele Stellen unbesetzt sind und dass jetzt gerade in größeren Unternehmen einfach das gigantische Ausmaße ausgenommen. Also ich habe für eine der anderen Fragen, die später kommen, jetzt immer geguckt, wie viele Stellen quasi bei Ubisoft, also im Game-Entwicklungsbereich, frei sind. Das ist Irrsinn, das sind halt über 1.000 Stellen frei. Und in den Bereichen, in denen ich mich bewege, sehe ich eigentlich auch ganz viel Stellen. Warum jemand eine 80.000 Euro Stelle ablehnt, also Gehalt ist sicherlich einer der Punkte, das ist ein nachvollziehbarer Punkt, aber vielleicht stimmt auch eben alles andere dann noch bei diesem möglichen neuen Job. Und alles andere, das hatten wir schon, kann eben auch die Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen sein in der Karriere, also in der Karriere voranzukommen, neue Programmiersprachen zu lernen, vielleicht auch in eine Firma zu arbeiten, die gut ihre Mitarbeiter behandelt. Also da kommt dann immer noch ein bisschen mehr Kontext dazu. Weswegen ich die Frage eben auch ganz spannend finde, ist, dass wir uns jetzt seit Anfang des Jahres eher in so einer Phase bewegen, wo das erste Mal die ausgeschriebenen IT-Stellen ein bisschen schrumpfen. Aus zwei Gründen. Die großen Big-Tech-Unternehmen haben teilweise einen Hiring-Freeze, also stellen keine neuen Leute mehr ein. Teilweise stellen sie nur einen Bruchteil ein von dem, was sie vorher hatten. Und dann haben wir natürlich auch die Situation, dass ganz, ganz viele Entwickler, die aus Russland gekommen sind, Stück für Stück versuchen, in Europa oder auch in Übersee Arbeitsvisum zu bekommen, um dann eben auch im westlichen Markt tätig zu sein. Das heißt, wir haben wie zwei Dinge, die passieren, sodass es in Anführungsstrichen etwas weniger offene Jobs gibt. Und das ist wie meine Hoffnung für Unternehmen, die wirklich verzweifelt Mitarbeiter suchen, dass es dazu führen wird, dass sie eben auch mal wieder Mitarbeiter finden. Denn wenn langfristig Stellen nicht besetzt werden können, dann führt es eben zu anderen kreativen Lösungen, die wir auch nicht wollen. Dann wird versucht outzusourcen, dann wird versucht, diese Stellen durch irgendwelche Automatisierungslösungen zu ersetzen. Dann gegebenenfalls wird sogar das Unternehmen diesen Teilbereich abbauen oder einschrumpfen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also das so zu den Geschichten, die ich kenne und zu dem Kontext, der momentan in der Welt passiert. So. Dritte Frage, auch wieder Stack Overflow, Developer Survey. Und das ist eine sehr gute Frage, die habe ich irgendwie völlig aus den Augen verloren. Dann hat jemand geschrieben, habe mal aus Neugier nachgesehen, was der Arbeitsmarkt für Cloud Infrastructure Engineers so hergibt. Auf StepStone gab es 141 Angebote. Hört sich nach nicht so viel an. Könntest du in deinen kommenden Videos, sofern es passt, auch etwas zu der Anzahl der Stellenanzeigen zu den unterschiedlichen Jobs sagen? Mir fällt es schwer, solche Zahlen richtig einzuordnen. Genau, das ist ein super cooles Ding, habe ich nicht drüber nachgedacht. Also, der Cloud-Engineer, der dort steht beim Stack Overflow Development Survey, ist so ein Sammelbegriff, so ähnlich wie Game Developer ein Sammelbegriff ist. Deswegen, habe ich eben schon gesagt, habe ich ja mal bei Ubisoft geschaut. Wenn du schaust, was Ubisoft an Game Developern sucht, dann sind das ganz unterschiedliche, die überhaupt nicht den Titel Game Developer tragen. Also da gibt es so ein Unity Engine Programmer, da gibt es Core Programmer, da gibt es Backend Developer, da gibt es Engine Programmer, da gibt es Full Stack Devs und all the usual stuff. Das heißt, der Begriff Game Developer ist so ein Sammelbegriff. So ähnlich ist es eben auch beim Cloud Engineer. Unterm Cloud Engineer verbirgt sich eben zum einen, wenn man diese Cloud Engineering Zertifikate gemacht hat, eben das, da fällt auch der Architekt darunter. Viele suchen eben irgendwelche Cloud Architects und da fällt auch all das drunter, wo man sich auf die einzelnen Cloud-Anbieter spezialisiert, also eben AWS-Erfahrung oder arbeiten können im hybriden Umfeld zwischen On-Premise und AWS oder On-Premise und Google Cloud oder Azure. All diese Sachen fallen damit drunter, eben die reinen Technologien. Und das fließt alles in diesen Job mit zusammen. Macht es ein bisschen tricky beim Suchen. Ich würde tatsächlich nach den Technologien suchen. Ich würde nach AWS, Google Cloud oder Azure suchen und würde dann ein bisschen scannen mit den Augen, was es gibt. Und da habe ich dann auch sehr, sehr viele Stellenanzeigen dieses Kalibers gefunden. Eine Sache wollte ich noch ergänzen. StepStone, da kriege ich ein bisschen Bauchschmerzen. Wenn man Jobs online sucht, dann würde ich jetzt nicht unbedingt StepStone nehmen. Nimm die Klassiker wie LinkedIn Jobs oder Stack Overflow. Und in letzter Zeit sind auch die Google Jobs relativ gut geworden. Die haben sich tatsächlich mit KI sehr gut gemausert und können sehr gut passende Jobs anbieten, wenn man da suchen möchte. Und wie immer, ganz klar, persönliche Kontakte sind eh das Beste, was man haben kann. Also wenn du irgendjemanden kennst, der in einem Unternehmen arbeitet, dann fragst du, ob die irgendwas mit Cloud machen und dann reicht es auch schon irgendwas. Und dann kannst du schauen, auf welche Cloud man sich gegebenenfalls spezialisieren möchte. Die vierte Frage, die stammt aus dem Video, wo ich über meine Erschöpfung der letzten Monate gesprochen habe. Da nochmal danke für all die Leute, die drunter geschrieben haben, dass es mir doch besser gehen möge. Das finde ich gut, finde ich cool. Geht aufs Herz, finde ich schön. Also da ist die Frage, falls du eine Idee für ein Video suchst, immer, wie komme ich als deutscher Junior-Entwickler in den Schweizer IT-Markt? Das will mir nämlich derzeit irgendwie nicht gelingen. Angeblich ist ja Fachkräftemangel und außer ein paar Dienstleistungsagenturen, Leiharbeitsfirmen kommt man scheinbar als Junior sonst nirgends unter. Zweitens, ui, und dabei sind erstens schon so viele Dinge, die ich beantworten kann, aber das machen wir gleich. Wie wichtig sind Xing und LinkedIn? Ja, da hatten wir neulich schon ein Video zu, aber ich kann da gerne noch mal zwei Worte zu sagen. Meiner Erfahrung nach ist das nur ein einziges Rumgepose. Oh ja, genau, das ist der Sinn und Zweck, deswegen hat man das. Alle, die ich kenne, schmücken sich mit Übertreibungen und wichtigen Berufsbezeichnungen. Ja, ich wurde jedoch noch nicht von Stellenangeboten überhäuft. Genau. Dann schreibt er noch eben, Zielgruppe meines Kanals sind Junior-Programmierer und wenn ich da mal was zu sagen will, falls ich Langeweile habe, was ich augenscheinlich heute habe, kann ich das machen. Okay, cool. Also, bisschen Kontext. Also die erste Frage ist, wie kommt man als Junior-Entwickler? Dann schreibt er noch, was seine aktuelle Umgebung ist sozusagen, wo er sich drin bewegt. Er sagt, er ist Ende 30, er ist Mechatronic-Engineer und zweiten Bildungsweg, also in die Softwareentwicklung. Wie kommt man da in die IT-Welt? Angeblich ist Fachkräftemangel. Uiui. Okay, ich fange mal hinten an mit dem Fachkräftemangel. Also das mit dem Fachkräftemangel ist so eine Sache. Es ist tatsächlich so ein totaler Widerspruch. Es gibt so viele ausgeschriebene Informatikstellen und auch im Softwareentwicklungsbereich so viele Stellen. Und auf der anderen Seite tun sich Unternehmen unglaublich schwer, Leute zu nehmen, die eben nicht hundertprozentig aufs Profil passen und sie on the job, sagen wir mal, besser auszubilden. Je größer das Unternehmen ist, desto größer wird im Regelfall auch die Bereitschaft sein, Leute ein bisschen, sagen wir mal, die nur 50% auf die Stelle passen oder 70% auf die Stelle passen, on the job anzulernen, weil auch häufig da der Schmerz größer ist, die Stelle unbesetzt zu haben. Das ist eben das eine. Das ist wirklich, wenn immer irgendwie Fachkräftemängel Artikel irgendwo auftauchen, ich überlege, selbst wenn du Videos siehst bei YouTube, gibt es da drunten zig Kommentare, die sagen, dass die Leute, dass die Firmen Entwickler suchen, die 20 Jahre Erfahrung haben, aber selbst erst 20 Jahre alt sind und alle gängigen Programmiersprachen können und am besten gar keinen Lohn haben wollen. Bis zum gewissen Grad ist das sehr überspitzt, aber korrekt. Das ist sehr in sehr vielen Unternehmen so. Viele wollen sich die Hände nicht schmutzig machen und hätten gerne den perfekt ausgebildeten Entwickler. Das gilt aber nicht für alle Unternehmen. Du musst dich einfach wie durchwurschteln und das eine Unternehmen finden oder die zwei oder drei, die bereit sind, dir ein bisschen auf deinem Weg entgegenzukommen. Gegebenenfalls musst du am Anfang weniger Lohn haben. Gegebenenfalls musst du dann erstmal so eine Art kleines Praktikum machen, so die ersten 14 Tage, ob das, sagen wir mal, menschlich und von deinem Willen zu lernen noch passt. Aber das sollte gehen. So, das nächste ist, wie kommt man als deutscher Junior in den Schweizer IT-Markt? Du hast gesagt, Dienstleistungsunternehmen und nur Leiharbeitsfirmen würden dir was anbieten. Wenn du unbedingt in die Schweiz willst und das dein einziger gangbarer Weg für den Moment ist, dann nimm ihn, weil du musst erstmal den Fuß in die Tür bekommen. Und wenn du den dann hast und wenn du da bist, dann kannst du dir immer noch Gedanken machen. Ich finde es grundsätzlich gar keinen so schlechten Weg, weil sie dir ganz viel bürokratischen Overhead erstmal wegnehmen, den du sonst vielleicht alleine hättest. Also unterschätzt das nicht mit, wenn man irgendwo anders hingeht, dann musst du eine Aufenthaltsbewilligung haben, eine Wohnung finden, einen Job haben. Und im Regelfall sind das diese drei Dinge, die ständig voneinander abhängig sind. Also ich finde jetzt den Einstieg über, sag mal, Leiharbeit gar nicht so verkehrt. Vor allen Dingen als Junior, da kann nicht wahnsinnig viel passieren. Das andere ist natürlich irgendwie Kontakte dann zu knüpfen. Die lassen sich aus der Distanz schwierig knüpfen. Falls du wirklich niemanden kennst, dann bleiben dir nur sowas. Hier in der Schweiz gibt es eben itjobs.ch, dann gibt es noch LinkedIn-Jobs und natürlich, wenn du in den Public-Sektor willst, also hier im öffentlichen Bereich, gibt es noch publicjobs.ch. Da sind tatsächlich eine Menge Stellen auch für Juniors im Moment ausgeschrieben. Also ich habe vorher nachgeguckt, das sah eigentlich ganz gut aus. Wenn nicht explizit nach Senior gefragt ist, würde ich mich sowieso immer auf die Stellen bewerben, weil ich meine, was hast du zu verlieren, ne? Das ist quasi wie der eine Teil. Also irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen ist quasi das Wichtigste. Das zweite Thema ist LinkedIn und Xing. Ja, es ist eine Poser-Plattform. Das gilt eigentlich für alles Social Media, oder? Wir zeigen eine Welt, die es nicht gibt. Wir zeigen uns nur von unserer allerbesten Seite und dann erfinden wir noch irgendwelche Titel, die es vielleicht auch gar nicht so gibt. Also ich würde davon abraten, aber es gibt so viele Leute da draußen, die 21 sind und 10 Jahre Softwareentwicklungserfahrung haben mit 50 verschiedenen Titeln bei LinkedIn. Es ist faszinierend. Das sollte man nicht nachmachen. Dort wirst du auch, also sowohl bei Xing als auch bei LinkedIn, erst überhäuft, wenn du eine Weile im Job drin bist und auch so ein paar von den Triggerwörtern mit drin hast. Also sei es die angesagteren Programmiersprachen oder eben die angesagteren Rollen. Das ist so. Ja, und ansonsten ist halt wirklich Ende 30, ich habe es in einem anderen Video ja schon gesagt, wo ich über Altersdiskriminierung geredet habe, Stell dich darauf ein, dass es ein bisschen holpriger wird. Es wird nicht so leicht sein, als wenn irgendjemand mit Anfang 20 dasselbe probiert, was du jetzt probierst. Das ist einfach so. Und dann Leiharbeit, warum nicht? Fang mit irgendwas irgendwo an. Und dann lernst du schon Leute kennen, die dir das aufmachen, das Türchen. Und dann gehst du, was weiß ich, ins Fitnessclub. Dann gehst du vielleicht in irgendwelche Vereine. Und dann lernt man relativ gut Leute kennen, die jemanden kennen. Und vielleicht passt es dann. Okay, die vierte Frage ist zu meinem allerersten Video, was immer noch recht beliebt ist. Und da hat jemand geschrieben, ich habe eigentlich Finanzmanagement studiert, Bachelor, möchte aber eine Karriere in der Softwareentwicklung verwirklichen. Okay, Erfahrung als Entwickler, Klammer auf, Freelancer, Klammer zu, habe ich bereits und beherrsche mehrere Programmiersprachen. Okay, cool, sehr schön. Kontextwerk, total cool. Was sind mehrere Programmiersprachen? Was heißt beherrschen? Auf jeden Fall möchte ich mir meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen und strebe ein Zweitstudium an, da ich weg vom Freelancer kommen will. Ja, kann ich verstehen. Hierbei stellt sich bei mir die Frage, ob ich einen zweiten Bachelor machen soll oder gleich den Master im IT-Bereich sowie MSc Informatiker, MSc Wirtschaftsinformatik. Ich bin halt skeptisch, ob der Master in Frage kommt, da mein Erststudium kein MINT-Fach ist und dass der potenzielle Arbeitgeber im CV auch sehen kann. Okay, das ist cool. Also, wenn du ein Erststudium hast, dann würde ich versuchen, das Zweitstudium tatsächlich einen Master zu machen. Weil das hängt im Regelfall von der Uni ab, ob sie es zulassen. Und da würde ich mich auch nicht von der ersten Absage schocken lassen. Dann würde ich dann tatsächlich mal bei mehreren Unis nachfragen. Der Arbeitgeber, würde ich sagen, dem ist es eigentlich fast egal, ob du im Erststudium keine Informatik gemacht hast und erst im Zweitstudium Informatik. Du kannst in dem Fall deine Freelancer-Erfahrung einbringen. Das finde ich gut. Ich schaue gerade nochmal. Und das auf dich zu nehmen, dass du tatsächlich noch einen Master nachlegst, das sagt eigentlich auch generell dem Arbeitgeber und zumindest großen Human Resources Abteilung etwas über deine Qualifikation und auch deinen Willen nochmal durchzubeißen. Also ich würde es machen und ich würde mir keine großen Sorgen machen bei potenziellen Arbeitgebern, weil ich meine, mit sowas, was du jetzt hier auftischst, da bewirbst du dich doch im Regelfall auch nur bei relativ großen Unternehmen und eben Konzernen und ähnliches. Und da versteht man das schon. Und es ist auch nicht unüblich, dass Leute irgendwann dann mal umsatteln, sei es aus einem fremden Bereich oder sei es aus einem nahen Bereich. Also ich finde jetzt irgendwie Finanzmanagement und danach Informatik finde ich jetzt eigentlich ziemlich cool, weil ich meine, es gibt so viel, wo Informatiker mit Finanzhintergrundwissen gesucht werden. Also ja, da sollte sich was machen lassen. Auch in vielen der Fintech-Startups, da sollte sich definitiv was finden lassen. Die letzte Frage ist eine ganz kurze Frage. Würdest du sagen, dass man als Berufsstarter in einer Firma, wenn man schon 6 Monate dabei ist, aber nicht besonders viel gelernt hat, obwohl man engagiert war, weiterziehen sollte? Oder ist das noch zu früh? Okay, also ja, 6 Monate finde ich jetzt tatsächlich zu früh. 6 Monate ist wie das Handtuch schmeißen. Dass du das Gefühl hast, dass du nicht besonders viel gelernt hast, das ist halt so eine Sache, das würde ich knallhart auch kommunizieren. Ich würde einfach sagen, du wünschst dir mehr zu lernen, was für Möglichkeiten gibt man dir dann noch zu lernen? Und dann auch definieren, was Lernen bedeutet. Also ne, ist eine neue Programmiersprache, sind es irgendwelche Soft Skills ringsrum, sind es strukturelle Fragen, die du eigentlich für dich noch lösen möchtest. Das würde ich tatsächlich einfach mal so fragen, den Arbeitgeber. Und je nachdem, was du für eine Antwort kriegst, also wenn du so eine mir doch egal Antwort kriegst, dann weißt du, dass du irgendwann weiterziehen musst. Aber ich würde tatsächlich nicht gleich nach 6 Monaten hinschmeißen. So ein gewisses Leidensfähigkeit, das Ertragen von Dingen, die nicht so gut laufen, die sollte man trotzdem haben. Also ich würde sagen, du kannst dann irgendwie nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren mal so weiterziehen, weil eben viele werden dir quasi auch die Qualifikation absprechen, dass du als Berufsstarter überhaupt beurteilen kannst, ob du nun genug gelernt hast oder nicht. Und wenn du sagst, du hast 1,5 Jahre und das ging nicht so viel, dann passt das schon in möglichen Bewerbungsgesprächen. Wenn dir total langweilig ist, dann ziehst du in den Abendstunden los und machst irgendwie noch eine weitere Fortbildung deiner Skills, was auch immer das dann bedeutet. Du kannst irgendwelche Kurse machen, du kannst auch nochmal so einen ganzen Track machen. Eben bei Code Academy kann man zum Beispiel nochmal was machen. Du kannst auch eine neue Programmiersprache machen, einfach um die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Ich bin wirklich ein Freund davon, up or out. Also wenn du nicht weiterkommst, dann sollst du die Firma verlassen. Aber ich würde es eben nicht zu kurz machen, weil das sieht einfach unschön aus. Und man hat die Tendenz, dann in so ein Muster zu verfallen. Also Leute, die nach sehr kurzer Zeit das Unternehmen verlassen, haben im Regelfall im Lebenslauf die Tendenz, das regelmäßig zu machen. Also ich habe einen Lebenslauf in der Hand gehabt, da hat einer nach 6 Jahren 13 Mal die Firmen gewechselt. Und dann denkst du auch so, ja, den brauchst du gar nicht erst einstellen. Und dann fragst du auch gar nicht, ob es berechtigt war. Also das ist wie, dass du die Gegenseite ein bisschen verstehst, die sich dann gegebenenfalls ja mal deinen Lebenslauf anschauen wird. Ja, das war's für heute mit Frag Kotbrot. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen was aufklären. Es waren wirklich so ein paar trickige Fragen, wo ich keine so on-point-Antwort drauf geben konnte. Das tat mir auch ein bisschen leid, so ein bisschen rumgeeiert. Aber das ist eben manchmal so, es gibt nicht immer nur schwarz-weiß Antworten. Ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut. Tschüss. Thank you.